Von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte heute an meine letzte Predigt anknüpfen. Ich muss jetzt mal schauen, dass es nicht da wieder dasteht, wenn ich frage, ob ihr einer noch weiß, worum es überhaupt ging. So ganz ein Wort würde mir reichen. Okay. Gut, dass ich es noch weiß. Ja, 100 Punkte. Hast du nachgeschaut? Okay, wieder Abzug. Okay, ich sprach über Israel. Und zwar hat Gott ihnen ein Land verheißen, ein Land der Verheißung, darin Milch und Honig fließt. Aber zur Zeit Moses war dieses Volk eben nicht bereit, über den Jordan zu ziehen. Und warum waren sie nicht bereit? Das war ein großes Thema, weil dieses Land besetzt war. Da waren Riesen, starke Völker, große, hochgewachsene Völker. Und wie sie das gesehen haben, ist ihnen das Herz in die Hose gerutscht, wie man so schön sagt. Ja, da hat sie der Mut verlassen. Da hatten sie auch keinen mehr Glauben mehr an ihren Gott, dass ihr Gott da irgendwie noch was ausrichten kann gegen diese Riesen. Das war unmöglich für sie. Und so mussten viele Jahrzehnte ins Land gehen, bis diese ganze ungläubige Generation gestorben war und eine neue Generation aufgewachsen war, bis sie wieder vor diesem Jordan standen. Wie gesagt, die Riesen haben sich nicht groß geändert, sie sind so groß geblieben, aber sie standen wieder und diesmal gehen sie rüber. Sie haben auch einen neuen Anführer bekommen, und zwar Josua, und sie gehen über den Jordan. Gott tut gleich ein Wunder, er zeigt gleich seine Macht, indem er den Jordan aufhält. Der staut sich an der einen Seite, er fließt an der anderen Seite ab, sie können trockenen Fußes durch den Jordan durchgehen. Und auf der anderen Seite angekommen, schlagen sie ein Lager auf. Und nun kommt ein eher unerwarteter Zwischenstopp. Weil jetzt möchte man doch meinen, naja, jetzt wird es ja irgendwie losgehen, oder? Also man geht ja rüber und das sind Feinde genug, die man schlagen müsste. Aber sie schlagen ihr Lager auf und bevor es jetzt zum Kampf kommt, konfrontiert Gott sie mit einigen Dingen, die sie möglicherweise ziemlich überrascht haben. Und ich glaube, auch wir wollen ja den Segen Gottes ererben. Wir wollen die Verheißungen Gottes für uns in Anspruch nehmen. Wir haben kein Land mehr in dem Sinn. Und trotzdem haben wir ein Land von Gott bekommen. Wir haben Verheißungen bekommen für unser Leben. Wir haben Berufungen bekommen. Und alles das gilt es ja auch irgendwie einzunehmen. Und darum dachte ich mir, das könnte auch für uns heute noch Bedeutung haben. Und der erste Punkt ist gleich der absolut unpopulärste und zugleich der allerschmerzhafteste. Ich mache mir jetzt keine Freunde. Sage ich euch gleich, denn es geht um die Beschneidung. Die gehen über den Jordan und das Erste, was Gott sagt, beschneide das Volk. Was war geschehen in der Zeit, in der sie in der Wüste waren, wurde keiner beschnitten. Es waren also nur zwei Menschen waren beschnitten gewesen, Josua und Kaleb. Die zwei, die überlebt haben, die gehorsam waren Gott gegenüber, die anderen nicht. Ich lese das mal in Josua 5 ab Vers 7. Ihre Söhne, die an ihrer Stadt hatte aufwachsen lassen, beschnitt Josua, denn sie waren noch unbeschnitten und unterwegs nicht beschnitten worden. Und als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Also, bevor sie das Land einnehmen durften, kam etwas, was weh tut, was richtig schmerzhaft ist. Die ganzen männlichen Israeliten mussten beschnitten werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, diese Beschneidung war wirklich eine schmerzhafte Verletzung. Und wenn, besonders wenn man denkt, dass es bei erwachsenen Männern waren, ja. Also, es ist ja noch was anderes bei Neugeborenen, denke ich. Aber Erwachsene, ja, war jetzt nicht dabei. Aber, ja, sie waren richtig krank. Warum weiß ich das? Weil hier stand, sie mussten genesen. Also, da war eine ganze Zeit, bis die wieder gesund waren, ja. Also, es war schon ziemlich heftig. Nun haben wir irgendwie in gewisser Weise Glück, weil diese jüdische Art der Beschneidung, ja, Gott sei Dank, nicht mehr für uns gilt, ja. Also, dahingehend schon mal Entwarnung. Aber Paulus greift das ganze Thema wieder auf. Paulus greift das Thema auf und zwar im Kolosserbrief und das möchte ich euch mal vorlesen. Kolosser 2, Vers 11. Verbunden mit ihm, also da ist von Jesus Christus die Rede, seid auch ihr, und das spricht er zur heidnischen Gemeinde, ja, seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, so wie eben bei den Juden damals, sondern, und jetzt kommt es, um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Also auch wir haben eine Beschneidung. Das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Über was spricht Paulus hier gleich im Anschluss? Und zwar über die Wassertaufe spricht er. Und dieses äußere neue testamentliche Zeichen, dass ich meiner Beschneidung zustimme, ist die Taufe. Denn wenn wir schauen, was er hier aussagt und was die Taufe eigentlich für eine Bedeutung hat, dann merken wir da, das stimmt überein. Denn auch in der Taufe gebe ich mein altes, sündiges Wesen in den Tod. Und auch hier das Ablegen von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Also es gibt hier tatsächlich eine Übereinstimmung. Ja, die Beschneidung damals war zum Glück, muss man sagen, so eine einmalige Geschichte. Aber die Beschneidung unseres Herzens, das ist schon etwas, was länger dauert und ich möchte fast sagen, was unser ganzes Leben dauert. Ein lebenslanger Prozess. Warum? Weil wir hier eben in einer sündigen Welt leben und ja, wir irgendwie mit dieser Sünde immer zu kämpfen haben. Und trotzdem, wir dürfen sie ablegen. Wir haben als Christen ein großes Vorrecht. Wir haben nämlich Macht und Autorität, nicht zu sündigen. Die Welt muss sündigen. Das ist ihre Natur. Sie kann gar nicht anders. Aber wir haben tatsächlich Autorität durch den Heiligen Geist, Nein zu sagen. Ich tue nicht das, was mein Fleisch will. Ich tue nicht das, was der Teufel will. Ich tue das, was Gott will. Wir haben die Autorität dazu. Davon bin ich überzeugt. So, und wie geschieht nun neutestamentliche Beschneidung? Das ist ja mal interessant. Und eines ist klar, es geschieht durch das Wort Gottes, welches in unserem Herzen wirksam ist. Hebräer 4, 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter. Das Wort Gottes ist ein Richter. Wir haben in unserem Herzen einen Richter. Und Gott sei Dank haben wir den. Dann wissen wir nämlich, was gut und böse ist, was Gott möchte und was Gott nicht von uns möchte. Wir haben einen Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und er trennt eben Mark und Bein. Das ist ja das, was ganz nah zusammen ist. Geist und Seele, was ganz nah zusammen ist. Und manchmal ist es fast nicht zu unterscheiden. Und du kannst einfach auch nicht sagen, als äußerer Mensch, das ist gut und das ist böse, weil wir unser Herz oft nicht kennen, die Motivation, die dahinter steht. Aber das Wort Gottes ist ein Richter. Das Wort Gottes kann es. Darum ist es auch wichtig, die Bibel zu kennen. Ich will gar nicht mehr näher darauf eingehen, aber darum ist es auch wichtig, zum Beispiel in den Gottesdienst zu kommen und die Predigt zu hören. Ist wichtig. Aber genauso wichtig wie das Wort Gottes zu kennen und zu hören, noch wichtiger ist das Wort Gottes zu tun. Die Bibel sagt, wir sollen nicht Hörer des Wortes alleine sein, sondern wir sollen Täter des Wortes werden. Gott möchte, dass sein Wort in unserem Alltag das Bestimmende ist. Dass nicht unser altes Wesen das Bestimmende ist, sondern dass sein Wort das Bestimmende ist. Ja, jetzt wäre schön, wenn man jetzt hier aufhören könnte. Aber es geht noch weiter. Ich denke, wo das nicht fruchten will, wird im Neuen Testament auch von weiteren Dingen gesprochen. Zum Beispiel von persönlicher Ermahnung, von Zurechtweisung, ja, sogar von Strafe. Sehr unpopulär. Aber wir müssen mal Gottes Warte einnehmen. Gott möchte uns segnen. Gott möchte all seine Verheißungen über uns ausgießen. Er kann nur eines nicht. Er kann das, den ganzen Segen, den er im Himmel für uns bereithält, er kann ihn nicht auf unsere alte menschliche Natur ausgießen. Funktioniert nicht. Sondern der neue Mensch, der nach Gott geboren ist, der wird den Segen ererben. Und das ist das Ziel. Gott ist immer noch Liebe. Bei all dem, Gott bleibt Liebe. Ja, jetzt noch eine heiklere Frage. Wer ist denn berechtigt, andere zu beschneiden? Tja, wie war es bei Israel? Gehen wir doch mal in den Text rein. Da war es Josua. Wirklich Josua wird genannt, Josua beschnitt die Israeliten. Und wie schon gesagt, er und Kaleb waren tatsächlich die einzigen, die auch schon beschnitten waren. Und darum, nur wer auch beschnitten ist, kann auch andere beschneiden. Und zudem wurde Josua von Gott und auch von Mose zum Führer für das ganze Volk eingesetzt. Lesen wir mal dazu Philipper 3,3, dass das, was ich hier sage, ja irgendwie auch auf das Wort Gottes gegründet ist. Und da schreibt Paulus, denn wir sind die Beschneidung. Er sagt, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Wow. Ich habe letzte Woche, war ich online zumindest auf der Jahreskonferenz vom BFP. Wir haben übrigens einen komplett neuen Vorstand, neue Präses bekommen. Aber der Hauptsprecher, der sprach von der Verantwortung, die wir als geistliche Leiter haben, als er sagte, ein Freund, er wird dich so lieben, wie du bist. Aber ein geistlicher Leiter liebt dich, wenn er dich eben nicht so lässt, wie du bist. Ein geistlicher Leiter wird immer schauen, dass dein Leben und das Leben derer, zu denen er spricht und die in seiner Herde ist, ich will das Bild mal extra gebrauchen, ausrichtet nach Gottes Wort. Das ist auch der Grund, warum wir Gottes Wort verkündigen, warum wir auch in unseren Zusammentreffen Gottes Wort lesen, dass unser Leben dem Willen Gottes entspricht. Dein Wille geschehe im Himmel, also auch werden, also auch in meinem Leben. Tja, jetzt haben wir ein großes Problem. Diese geistlichen Leiter, und wer wüsste das nicht besser, auch als ich, sind fehlbare Menschen. Es ist ja nicht so, dass die, die leiten, die Älteste sind, die Hauskreisleiter sind, Diakone sind, dass die einfach schon vollkommen sind und die anderen, die müssen wir noch vollkommen machen. Wenn es so wäre, wäre es ja einfacher, aber nein, so ist es nicht. Darum gibt uns Paulus nämlich folgende Bedingungen ja hier mit auf dem Weg. Er sagt, wir sind die Beschneidung, aber wir, die wir, und jetzt kommt es, im Geist Gottes dienen. Es geht ums Dienen, nicht ums Herrschen. Das ist schon mal Punkt 1. Für mich sehr wichtig. Die im Geist Gottes, also Gott zu dienen, dem Menschen auch zu dienen. Und zwar im Geist Gottes, nicht in der menschlichen Natur, sondern im Geist Gottes. Und die Christo Jesu rühmen, die wissen, dass sie einen Herrn haben, vor dem sie auch alles verantworten müssen, was sie sagen. Und das ist auch wichtig. Wir haben einen Herrn, vor dem wir stehen und vor dem wir uns verantworten müssen. Und dann kommt es, die sich nicht verlassen auf Fleisch. Und das ist genauso, wie wenn ich vorhin gesagt habe, nur der Beschnittene kann auch beschneiden. Die sich nicht verlassen auf Fleisch. Die dort einen Schritt weitergegangen sind. Und trotzdem bleibt es eine sehr, sehr undankbare Aufgabe. Und auch Paulus kann davon ein Lied singen. In Galater 4,16 schreibt er zum Beispiel, als er die Galater ziemlich zurechtweisen muss, weil sie ja das Gesetz wieder anfangen wollen, mit dem Gesetz umzugehen, da sagt er, bin ich denn euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Ja, geistliche Ermahnung, Zurechtweisung soll und ist heilsam. Sie öffnet den Weg, damit wir die Verheißung Gottes überhaupt ergreifen können. Sie ist, Gott hat es nicht umsonst gemacht, dass sie, bevor sie das Land einnahm, eben auch beschnitten werden mussten. So, aber dies soll und muss natürlich in gebotener Liebe und Sanftmut geschehen und ich hoffe, dass das einfach auch selbstverständlich ist. Und trotzdem, ich will zum Schluss die Frage, weil es ja oft geschehen ist, kann diese geistliche Aufgabe, kann die missbraucht werden? Ja, leider. Und Folge ist oft Manipulation und Unterdrückung. Gar keine guten, wirklich guten Dinge. Und ich weiß nicht, wer länger auf dem Weg ist, der, denke ich, hat das auch erlebt, dass das auch der Fall sein kann. Drum, ich wollte das Thema auch eigentlich nicht unbedingt ansprechen, aber der Herr hat mir nichts Neues gegeben. Ich habe das Thema empfangen, schon von der Zeit, aber ich dachte mir, ach, da kommen noch gut viele andere Themen und da wird noch sicherlich noch anderes kommen und das wird dann auch etwas erbaulicher sein. Aber es kam nichts. Darum spreche ich darüber heute mal. Aber ich wollte jetzt nur sagen, dieser Missbrauch, und da müssen wir auch vorsichtig sein, aber dieser Missbrauch berechtigt uns nicht, dieses Thema komplett aus der Bibel zu streichen. Denn wenn wir damit anfangen, dann frage ich mich, wie viel bleibt von unserer Bibel noch übrig? Es ist ein Thema, es ist nur eins, aber es ist auch ein Thema der Schrift. So, nun komme ich zum zweiten Punkt. Jetzt wird's ein bisschen entspannter. Und zwar, wir feiern ja, wie wir heute schon gesehen haben, das Erntedankfest. Also wirklich eine wunderschöne Bühnendekoration. Und mein nächster Punkt hat gewisserweise einen Zusammenhang mit diesem Fest. Ich möchte mal den dazugehörigen Text, wir lesen weiter in Josua 5, lesen. Und da heißt es, und das Manna hörte auf an dem Morgen, als sie vom Getreide des Landes aßen. Seither hatten die Israeliten kein Manna mehr, sondern aßen von der Ernte des Landes Kanaan in diesem Jahr. Okay, erstmal, wie versorgte Gott sein Volk in der Wüste? Gut. Manna, Wachteln. Es kam vom Himmel geflogen. Die mussten nichts anderes machen, als die Sachen aufheben und essen. Also, ideal, oder? Irgendwo einfach ideal. So ein, besser. Da musst du ja noch bestellen. Aber hier kommt alles so. Nein, es war die einfachste Ernährung, die wir uns eigentlich vorstellen können. Sicherlich die gesündeste, sie kam vom Himmel, also ich denke mal, dass die sehr ausgewogen, alle Vitamine, alle Nährstoffe drin waren, hat Gott selbst zusammengestellt, das Manna, also ich denke, das war wirklich gut. Aber jetzt gehen wir mal zu uns, so ganz am Anfang unserer Christenseins, so da, wo wir uns bekehrt haben, wo wir so die erste Flamme Liebe Jesu hatten. Da in der Zeit, wo Gott wirklich Gebete erhört hat, und zwar manchmal sogar sofort, in der Zeit, wo wir Wunder erlebten, ja manchmal sogar Heilungswunder, in der Zeit, wisst ihr noch, da musste man die Bibel bloß aufschlagen, dann konnte man lesen und man hatte das Wort, genau das, was man brauchte. Also es ist kein Witz, ich kannte diese Zeit tatsächlich. Also man hat die Bibel so am Anfang so aufgeschlagen, dann hat man gelesen und hat gepasst. Und wisst ihr noch, dass er da wirklich Freude, Friede, das Letzte will ich jetzt weglassen, war? Ja, und übrigens waren die Geschwister da auch noch alle viel lieber, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber da waren die wirklich alle lieb und so freundlich und nett. Ja. So war das am Anfang, tatsächlich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Aber gut. Das will ich jetzt mal vergleichen mit der Zeit, wo das Manna so direkt aufs Leben gefallen ist. Man hat sich um gar nichts kümmern müssen. Das ist so wie so ein Baby, das die Muttermilch säugt und meint ihr, dass die sich groß Gedanken machen? Nicht wirklich, gell? Nein, da muss was da sein, das ist doch ganz klar. Ja, jetzt kommen sie nach Kanaan. Jetzt kommen sie nach Kanaan und dieser göttliche, himmlische Service ist abrupt am Ende. Schluss damit. Ja, und das ausgerechnet in Kanaan, wo Milch und Honig fließen soll, oder? Man hätte ja noch mehr erwartet. Jetzt vielleicht nicht nur Manna, sondern dass dann auch auf die Früchte hier alle vielleicht auf dem Tisch gleich kommen. Also wenn es in der Wüste schon so war, hätte es doch anders sein können. Ist nicht. Wer in Kanaan auf Manna wartete, wurde enttäuscht. Der würde heute noch warten. Naja, heute nicht mehr. Ich sehe hier übrigens auch kein Manna. Fällt mir jetzt gerade auf. Also es fehlt hier definitiv doch Manna, oder? Die Wachteln. Also es scheint, dass es bis zum heutigen Tag dieses Manna nicht wiedergekommen ist. Auch zu unseren Zeiten scheint es kein Manna mehr zu geben. Ich sage euch jetzt euch eins. Wer satt werden will, der muss arbeiten. Und für die damalige Zeit bei den Israeliten, wer Häuser und Äcker besitzen wollte, der musste kämpfen. Der Segen Gottes, den Segen Gottes zu empfangen, bedeutet in dieser Zeit, auch wo wir sind und auch damals in der Zeit des Landes Kanaan, nicht mehr, dass Gott dir alles einfach vor die Füße legt. Und das ist schon manchmal eine schmerzhafte Erfahrung, weil wir es 40 Jahre anders, wer es 40 Jahre anders gewohnt ist, für den ist das schon eine Umstellung. Ich kann nicht einfach mehr rausgehen und es ist alles da. Ich muss wirklich arbeiten dafür. Ich muss den Acker bebauen. Ich muss das Unkraut rausreißen. Ich muss Furchen machen. Ich muss säen. Ich muss begießen. Ich muss schauen, dass da nicht zu viel Unkraut ist. Ich muss ernten. Ich muss das Korn dreschen. Es ist Arbeit. Im Land der Verheißung erkennen wir den Segen Gottes in unserem Leben dadurch, dass unser Tun Frucht bringt und dass wir eine reichliche Ernte bringen. Und das passt auch zu dem Segen, den Gott Israel gegeben hat. Da heißt es nämlich in 5. Mose 28,8: Und der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinen Scheunen, und in allem, was du, und das kann mir so gut gefallen, in allem, was du unternimmst, alles, was du tust, darauf wird der Segen Gottes sein. Und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Hier ein offenes Geheimnis. Wer Gott in seinem Leben wirklich erleben will, der muss Zeit, Arbeit und auch Finanzen ins Reich Gottes investieren. Und dann wirst du sehen, dass der Segen Gottes darauf liegt. Und ich sage euch übrigens, Gott sucht dringend, händeringend Arbeiter für seine Ernte. Und wie Alfred vorhin ganz, ganz richtig gesagt hat, auch dann sind wir immer noch vom Segen Gottes abhängig. Wenn wir alles getan hat, sagt Jesus ja auch mal, wenn ihr alles getan habt, dann sind wir immer noch vom Segen Gottes abhängig, dass das auch wirklich was wird. Und dann wissen wir immer noch, dass wir einfach nur Diener sind, Diener unseres lebendigen Gottes. Und ich muss eins sagen, ich hoffe, dass diese Früchte, die wir jetzt auch hier sehen, auch diese Vielfalt, ein prophetisches Bild ist. Für die Ernte, die wir als Gemeinde noch einbringen werden. Und ich sage das gerade heute und gerade auch irgendwo jetzt, wo wir doch viele leere Plätze sehen. Ich glaube, unsere beste Zeit kommt. Das ist für mich eine tiefe Überzeugung, ein Glaube in meinem Herzen. Gott wird auch hier Ernte schenken. Amen. Danke, Jesus. Ja, es ist schon Zeit und ich komme auch schon zum letzten Punkt. Es kommt noch mal eine interessante Begebenheit, bevor sie in das Land aufbrechen und es einnehmen. Und da heißt es in Josua 5, 13, ich mache jetzt ein bisschen schneller, und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Okay, die erste Frage, die man sich ja so stellt, wer ist dieser geheimnisvolle Mann eigentlich da, der Josua einfach in den Weg kommt? Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Jesus selbst, Oder es ist tatsächlich ein Engel, vielleicht wahrscheinlich der Erzengel Michael. Woher ziehe ich das, wenn es wirklich so ist, dass es richtig übersetzt ist, dass er anbetete, kommt bloß nur Jesus in Frage, weil Engel Gottes lassen sich nicht anbeten. Sehen wir in Offenbarung, wo der Engel sagt, nee, Johannes, mal nicht. Wir beten hier Gott an. Aber wenn man es dann wirklich anders übersetzen will, und in Offenbarung 19,14 heißt es übrigens auch von Jesus und ihm, also Jesus folgten die Heere im Himmel. Das würde auch dazu passen, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Die Heere des Himmels auf weißen Pferden angetan mit weißer, reiner Seide. Okay, wenn es huldigen heißt, manche übersetzen mit huldigen, dann könnte es natürlich auch irgendwo der Michael sein oder vielleicht auch ein anderer Engel. Kommen wir mal zu der Frage von Josua. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Ist jetzt im Anbetracht dessen, dass man hier in einem fremden Land ist, keine dumme Frage. Aber was sagt dieser Fürst des Herrn über die Heere des Herrn? Nein. Also, anders gesagt, weder noch. Ich gehöre weder zu dir, zu euch, noch gehöre ich zu euren Feinden. Was sagt dieser Fürst, wenn man mal tiefer gräbt und sich Gedanken macht, was will dieser Fürst eigentlich Josua sagen? Ich bin ja gekommen, um euch zu helfen, letztlich ist es das ja, aber wenn ihr Sieg haben wollt, dann müsst ihr euch demütigen, darum fällt ja dann auch nieder. Müsst ihr euch demütigen und an Gottes Wort halten. Und dann dürft ihr euch bei den Heeren Gottes einreihen. Und dann werden wir den Sieg Gottes gemeinsam feiern. Also entweder kämpfen wir für die himmlische Sache, für das Reich Gottes, oder wir kämpfen allein gegen die Riesen. Und das könnte schlecht ausgehen. Also seid darauf bedacht, dass ich an eurer Seite bin. Dass ihr die Heere des Himmels an eurer Seite habt. Seid auch immer bewusst, dass wir hier in einen Kampf gehen und wir haben einen Kampf. Und wer will es wirklich noch behaupten, dass wir keinen Kampf haben? Und ich glaube, dass Jesus uns auch wirklich in diese Zeit hineingeführt hat, in eine Zeit, wo es in der Welt wirklich richtig dunkel wird, wo viel Kampf kommt. Aber umso wichtiger, und das sage ich jetzt auch als prophetisches Wort, umso wichtiger wird es sein, dass die Gemeinde leuchtet. Und es kommt gar nicht darauf an, wie viel wir sind. Es kommt darauf an, wie feurig wir sind, wie wir brennen. Wie das Feuer in uns brennt, umso heller wird es sein. Und das wird die Welt in Zukunft brauchen. Und ich habe jetzt einige Bücher gelesen und es in einem stand, es kam noch nie eine Erweckung, bevor nicht vorher es auch in der Welt dunkel geworden ist. Bevor die Not in der Welt nicht auch groß wurde. Warum? Weil Gott auch sieht, dass die Leute dann irgendwo mal anfangen nachzudenken. Zu überlegen, wen sie eventuell doch verlassen haben. Von welchem Wort sie abgewichen sind. Und dass sie mal wieder auch denken, nicht nur an sich, an ihren Wohlstand, sondern vielleicht auch das, was Gott tun und sagen will. In ihr Leben hinein. Ja, steht Gott auf unserer Seite. Dann kann uns nichts passieren. Und ich weiß auch nicht, ob wir auch immer wissen, was auf Gottes Agenda so steht, ja. Die Punkte, die waren bestimmt für Israel überraschend. Und wir sollten wirklich auch als Gemeinde hören. Wir sollten hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Auch unsere Gemeinde hier. Es ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur in den Krieg ziehen, sondern erstmal auch hören. Vielleicht hat Gott auch so einen kleinen Zwischenstopp bei uns. Gott möge euch segnen. Amen.